Hi, hier ist Eva vom 7Mind-Team. Während es draußen allmählich kälter wird, läuten wir die gemütliche Jahreszeit ein, in der wir es uns mit Tee, Kerzen und Podcasts schön machen. Und wenn dir der 7Mind-Podcast gefällt, dann ist bestimmt auch der Humans Are Happy-Podcast etwas für dich. Dort geht Leonard Gabriel Heikster der Frage nach, was ein gelingendes Leben eigentlich ausmacht. Er trifft dabei ExpertInnen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Praxis und bringt dir spannende Gespräche zu den Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück direkt ins Ohr. Was Humans Are Happy besonders hörenswert macht, die Gespräche sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch persönlich und nahbar. Neben inspirierenden Impulsen bekommst du auch ganz konkrete Methoden und Fragestellungen an die Hand, die du direkt im Alltag ausprobieren kannst. Wenn du also Lust auf mehr dieser Themen hast, dann hör unbedingt mal in den Humans Are Happy Podcast rein. Du findest ihn in deiner Podcast-App oder über den Link in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Willkommen bei dir, der 7Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Einsamkeit, das ist die Empfindung, wenn unser Ich nach einem Wir ruft, doch keine Antwort kommt. Von Einsamkeit kann man in jedem Alter betroffen sein und interessanterweise deuten verschiedene Untersuchungen darauf hin, dass ältere Menschen sich nicht unbedingt öfter einsam fühlen müssen als jüngere Menschen, im Gegenteil sogar. Gerade viele junge Erwachsene in ihren 20er Jahren fühlen sich häufig einsam. Die gute Nachricht ist, Einsamkeit ist kein Schicksal, sondern man kann etwas dagegen tun. Und damit hi und herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge wollen wir uns das Phänomen Einsamkeit mal genauer anschauen und uns vor allem auch damit beschäftigen, was kann man denn konkret tun, um Einsamkeit vorzubeugen oder, wenn sie schon da ist, wie man aus der Einsamkeit dann wieder rauskommt. Zu Gast ist der Soziologe Dr. Janosch Schobin, der am Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt am Main zu den Themen Einsamkeit und Freundschaft forscht. Herzlich willkommen.
Hallo René.
Wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest, welche drei Dinge würdest du denn mitnehmen?
Ach Gott, wahrscheinlich ein Buch auf jeden Fall, ein Feuerzeug. Und was ist auch immer noch so ganz praktisch? Wahrscheinlich eine Hautcreme. Auf einer Insel ist so viel Sand.
Und wie viele Menschen müsstest du mitnehmen, damit es nicht eine einsame Insel bleibt?
Also rein statistisch würden vermutlich so 3 bis 4 ausreichen. Problem ist eher, ob die 3 und 4, die ich mir aussuche, für die anderen 3 und 4 dann auch passen. Da wird eher das Problem sein.
4 Leute, sagst du, würden eigentlich ungefähr reichen, so laut der Statistik, damit wir eben nicht einsam sind. Und umgekehrt, wenn auf dieser einsamen Insel plötzlich 500 Leute leben, dann könnte es ja eigentlich auch wieder problematisch werden, oder? Das ist ja so ein Phänomen, was wir auch in Großstädten haben, dass es eine große Anonymität gibt, dass es sehr viele Menschen gibt, dass es eine Überforderung vielleicht auch gibt, dass man auch picky wird, mit wem will ich eigentlich befreundet sein und mit wem nicht. Und dass auch gerade Menschen, die sehr viele Leute eigentlich um sich herum haben, trotzdem ja Einsamkeit empfinden können.
Ja, also dieses Phänomen ist tatsächlich ziemlich kompliziert. Ich sag mal ein paar Aspekte davon. Also nehmen wir mal so eine Gesellschaft wie unsere, so eine liberale Gesellschaft, wo die Leute ihre Beziehungen ziemlich frei wählen können. Das ist nicht überall so. In bestimmten gesellschaftlichen Kontexten sind deine Beziehungen ziemlich starr. Das heißt, es ist ziemlich klar, mit wem du zum Beispiel befreundet sein kannst, mit wem du dich verpartnern kannst. Aber bei uns ist das ziemlich flexibel. Wir haben da ziemlich viel Kontrolle drüber als Individuen. Und wozu das führt, ist, dass wir in der Regel ziemlich gute Beziehungen haben. Wenn du die relativ frei wählst und die Beziehungen nur dann bestehen, wenn beide Seiten einverstanden sind, dann haben die eine hohe Beziehungsqualität. Es führt auch dazu, dass sich die meisten Leute nur ungefähr mit so vielen Beziehungen belasten, wie für sie gut sind. Also Beziehungen haben ja auch immer Kosten. Das heißt, irgendwann wird es mir zu stressig, noch eine Beziehung und noch eine Beziehung und noch eine Beziehung einzugehen. Und Das heißt, wenn man sich das so auf so einer ökologischen Ebene vorstellt, trifft man auf Leute, die haben ungefähr so viele Freunde und Partner, wie sie wünschen. Und diese Beziehungen sind ziemlich gut, weil sie die frei ausgesucht haben und die wechselseitig bestehen, weil beide Seiten die mögen. Und jetzt stellt man sich vor, man kommt da als Neuer rein. Auf wen trifft man? Man trifft auf Leute, die haben so viele Beziehungen, wie sie wollen und die Beziehungen sind gut. Nicht so toll, ne? Das heißt, in solchen liberalen Gesellschaften wie unseren sind häufig keine Nischen da. Das ist ein Aspekt dieser Sache. Also es ist schwer, die Nische zu finden, wo man reinpasst. Zweiter Aspekt hat damit zu tun, dass so bestimmte Institutionen nicht mehr existieren. Also ich sag mal, typischerweise, wenn man neu irgendwo ankam oder so, gab es halt entweder Verwandtschaftssysteme oder Kirchen oder irgendetwas, die dafür sorgten, dass man eingegliedert wird. Man kann in Deutschland typischerweise in Gegenden reinkommen, da kommt man neu dazu. Und je nachdem, wie alt man ist, ist da keine Institution, die irgendwie dazu sozusagen geeignet ist, einen einzufädeln. Und im Hintergrund muss man immer verstehen, soziale Beziehungen entstehen eigentlich meistens über andere soziale Beziehungen. In Freundschaften ist das besonders eklatant. Freunde findet man häufig über Freunde. Und da spielt der Freund, der ihm die Brücke baut, zu anderen Freunden eine wichtige Rolle, weil der ist ja sowas wie, ich sag mal, wie ein Bürger. Der setzt ja seinen guten Namen dafür ein, dass man selber ein unproblematischer Zeitgenosse ist, den man risikolos kennenlernen kann. So, und diese Brücken, die sind halt dann, ich sag mal, in unserem Typus von Gesellschaft nicht da. Das hat aber auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun, dass dafür einfach, ich sag mal, weil es übergriffig wäre, das irgendwie staatlich zu organisieren oder durch kollektivierende Institutionen zu lösen. Sowas machen wir eigentlich nicht mehr, weil wir mit diesen Formen von Institutionen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wir haben das irgendwie ganz weggelassen. Und ja, es produziert dann halt dieses Problem, dass man in unserem Typus Gesellschaft, wenn man irgendwie rausfällt aus dem Ganzen, dann plötzlich von einer relativ hermetischen Gesellschaft steht. Das ist so ein Problemding. Das zweite ist, also bei 500 Leuten, die sich selbst organisiert irgendwie entscheiden, wer pflegt welche Beziehung mit wem, entstehen Ausschlüsse relativ automatisch aufgrund der Logik, wie soziale Netzwerke funktionieren. Also zum Beispiel gibt es so ein ziemlich banales Phänomen, das kennen die meisten Menschen immer dann, wenn sie sich beschweren, dass ihre Freunde sie nicht anrufen. Also immer, die sind die zuerst anrufen. Das hört man irgendwie in 80% aller Interviews, die man früher hat. Aber die meisten Freunde muss ich selber anrufen, sonst melden die sich nicht. Ne? Kennt man das Phänomen? Ja, das ist ein relativ einfaches Phänomen. Das ist gar nicht so überraschend. Also Netzwerke haben eine ganz einfache Eigenschaft. Die verteilen Beziehungen relativ schlecht. Also ich erkläre das immer am sogenannten Sternnetzwerk. Sagen wir mal, es gibt eine Person, die hat 5 Freunde und diese 5 Freunde sind mit dieser einen Person befreundet. Der ist also sozusagen in der Mitte, der ist das Zentrum des Sterns und die anderen sind die Zacken. So, in so einem Netzwerk gibt es eine Person, die hat 5 Freunde und 5 Personen, die haben einen Freund. Das heißt, die Mehrheit hat weniger Freunde als der eine Freund. Und das ist ein allgemeines Netzwerkphänomen. Das passiert eigentlich nur da nicht, wo man so ganz dichte Klicken hat, wo also alle mit allen befreundet sind und die formen so eine Außengrenze. Die sind dann so ein abgeschlossener, ich sag mal, man sagt dann auch Freundeskreis, könnte man sagen, ne? Und da sind alle mit allen befreundet. Da passiert das nicht, da haben alle gleich viele Freunde, aber die normale Welt, sagen wir da, wo man, ich sag mal, seine Beziehung relativ frei wählen kann, wo man einen hohen Grad an Autonomie hat und wo man anderen vertrauen kann, sieht eher netzwerkförmig aus. Das heißt, jeder wählt da so ein bisschen und da entstehen automatisch diese Strukturen, wo einer mehr Freunde hat als seine Freunde. Und das ist ein allgemeines Phänomen. Die meisten von uns sind Menschen befreundet, die mehr Freunde haben als sie selbst. So, und das führt aber auch immer wieder, ich sag mal, zu Einsamkeitsproblemen. Weil dann, wenn zum Beispiel mein Freund schon 5 Freunde zu bedienen hat, mit denen er regelmäßig sich unterhalten soll und mit denen er ins Kino gehen soll und mit denen er keinen auf der Insel Kokosnüsse jagen will, dann hat er ein Problem. Wenn er seine Zeit da irgendwie aufteilt, dann ist da für bestimmte Leute einfach nicht genügend Zeit übrig. Das heißt, deren soziale Bedürfnisse werden nicht so erfüllt, wie sie das wollen. Das heißt, Netzwerke in ihrer, ich sag mal, Eigenlogik, wie sie sich organisieren, produzieren halt solche Missverhältnisse zwischen dem, was Leute sich wünschen und dann Beziehungsquantitäten und Qualitäten brauchen und dem, was sie dann tatsächlich liefern. Das gehört mit in diesen ganzen Problemkontext hinein. Was Dritte, und das ist jetzt vielleicht was, das ist ein bisschen ein komplizierteres Problem, aber diese ganze Sache über die Einsamkeit in solchen modernen Gesellschaften, die hat auch einen lustvollen Aspekt. Also man muss auch verstehen, dass sich einsam fühlen zwar sich nicht toll anfühlt, aber sehr häufig sehr intensiv anfühlt. Und wenn man so, ich sag mal, in die Literatur guckt, so wo das auftaucht, also wo diese Beschreibung auftaucht, das ist so Ende des 18. Jahrhunderts vor allen Dingen in Europa, wie sich dieses Bild verbreitet, dass man einsam in der Menge ist oder einsam unter Menschen ist. Das ist erstmal eine relativ, ich sag mal, moderne Idee. Das ist auch immer so ein bisschen ein Bild, das damit zu tun hat, dass man besser ist als die anderen. Also es gibt so eine gewisse Form der Erfahrung der eigenen Besonderheit vor dem Hintergrund, unter diesen Leuten zu sein, die er nicht verstehen oder missverstehen oder zu denen man keinen richtigen Draht bekommt. Und Einsamkeitsempfindungen haben auch, ich sag mal, egal, obwohl sie unangenehm, aufgrund ihrer Intensität auch was, ja, ich sag mal, Besonderndes. Und Leute suchen das auch. Und das heißt, in die große Stadt zu gehen, das ist bei Francis Bacon, das ist noch ein bisschen früher, aber der hatte zum Beispiel die Sorge, dass die Leute gerade deshalb in die große Städte ziehen, weil sie dort einsam sein können. Und die hatte Angst davor, dass das ein besonderer Anreiz ist, der dann zu Problemen führen könnte. Das heißt, die, ich sag mal, Einsamkeitslust darf man bei diesem Problem auch nicht vergessen.
Jetzt zwei Szenarien würde ich dir gerne nochmal aufmalen wollen. Du landest auf dieser einsamen Insel, entweder mit so einem kleinen Ruderboot, wo eben noch vier weitere Menschen an Bord waren, oder mit einem Kreuzfahrtschiff, wo 500 Menschen an Bord sind. Was würdest du vermuten, wenn du da jetzt dein Leben lang mit den Leuten bleiben musst? In welchem Szenario würdest du wahrscheinlich weniger Einsamkeit empfinden, also eine schmerzhafte Einsamkeit empfinden? Und glücklicher sein, bessere soziale Beziehungen haben und zufriedener sein mit den Kontakten.
Also man wäre fast sicher zufriedener mit dem Kreuzfahrtschiff.
Mhm.
Ich sag mal warum. Mit vier Leuten hast du ja nicht viel Wahl. Wenn irgendwas in den Beziehungen schief geht, hast du schon mal, also sagen wir mal, mit einem zerstreitest du dich, ja? Da hast du sofort ein Problem, weil du ja nicht mehr switchen kannst. Du hast dann einen Freund zu wenig auf einmal. Also für das, was du an Beziehungsbedürfnissen hättest, wir gehen mal davon aus, die sind konstant. Das ist auch relativ plausibel, sagen wir mal so. Also es ist relativ plausibel, dass sich die Kontaktbedürfnisse von Menschen nicht so wahnsinnig flexibel sind. Die verändern sich vielleicht im Laufe des Lebens schon ein bisschen, aber so dramatisch verändern sich. Das heißt, wenn ich jemand mit einem hohen Kontaktbedürfnis bin, bleibe ich das mein ganzes Leben bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich jemand mit einem niedrigen Kontaktbedürfnis bin, bleibe ich das vermutlich auch mein ganzes Leben mit so gewissen Lebensspannungsvariationen und vielleicht auch sozialem Lernen. Das kann sich auch in einem Menschen ein bisschen ändern. Aber gehen wir mal einfach davon aus, das ist konstant, ja? Dann, wenn ich bei vier Leuten mich mit einem zerstreite, dann habe ich auf einmal weniger, als ich jemals brauchen werde. Und das kann ich dann nicht mehr kompensieren. Wenn ich mit 500 Leuten auf einer Insel bin, habe ich mehr Wahl. Das heißt, wenn ich mich mit einem zerstreite, kann ich die Beziehung kappen und eine neue finden. Und ich hätte auch einen genügend großen Pool an Leuten, um das zu machen. Das heißt, 500 Leute bieten einfach einen Raum für Beziehungsdynamiken, den vier Leute nicht herstellen könnten. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass man mit 500 Leuten besser fährt als mit vier.
Wobei natürlich auch Konflikte vielleicht dann anders entstehen. Und auch weil man eben die Wahl hat, weil man auch Beziehungen abbrechen kann, auch vielleicht weniger kompromissbereit ist, auch vielleicht radikaler ist, wenn Streitigkeiten entstehen. Und dann ja auch wieder dieses Netzwerk kommt, was du beschrieben hast, dieser Stern vielleicht, wo man feststellt, oh, der andere hat schon gar keine Zeit mehr für mich, weil der hat jetzt schon einen guten Freund und ich bleibe irgendwie auf der Strecke. Viele Menschen haben ja immer diese Vorstellung, oh, diese einsame Insel wäre mal so schön, weil soziale Kontakte können natürlich auch erschöpfen, also auf der Arbeit, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Familie. Und dann träumen viele Leute von dieser einsamen Insel, wo sie endlich mal Ruhe haben. Und ich habe gelesen, dass du so ein Selbstexperiment irgendwie mal gemacht hast und auf einer Insel warst, wo du dann aber gemerkt hast, so schön, so romantisch ist es dann doch nicht, wie man sich das vorstellt. Was hast du genau gemacht? Was war das?
Ja, also im Hintergrund ist es so, meine Mutter ist eine Aussteigerin, die hat irgendwann mal die Nase voll gehabt und die ist in eine Gegend gezogen mit zwei Leuten pro Quadratkilometer Siedlungsdichte. Das ist, wenn man es genau wissen will, in der Andenvorkordillere in Südchile. Es ist schwierig, da hinzukommen, sagen wir es mal so. Die nächste größere Stadt ist 4 Stunden mit dem Bus weg. Dann muss man nochmal irgendwie einen halben Kilometer durch die Pampa laufen und 2 Kilometer über den See rudern und dann ist man da.
Also es ist wirklich. Also sich mal schnell verabreden geht auf jeden Fall nicht.
Nein, nicht so einfach. Es gibt schon Nachbarn, aber die sind so Luftlinie mehr oder weniger 1 Kilometer weg, falls okay. Die da sind. Die sind auch oft nicht da. Also das sind dann meistens Kleinbauern, die da ihr Vieh haben und die dann einmal in der Woche oder so kommen und gucken, wie es dem Vieh geht. Und ja, da kann man gut alleine sein. Das ist eigentlich die ganze Quintessenz. Ist auch extrem malerisch. Und also ich bin da auch hin, weil also es gibt dann so Wasserfälle mit sehr kaltem Wasser, wo man so ein bisschen auch mal meditieren kann und man sich mal in kaltes Wasser setzen kann und gucken kann, wie lange man das aushält und solche Geschichten. Das ist eine wahnsinnig schöne Ecke auf der Welt. Und ich wollte das einfach mal wissen, wie das ist, wenn man wirklich mit niemandem spricht für längeren Zeitraum.
Und wie ist es?
Ja, am Anfang war es eigentlich noch ganz angenehm. Man hatte so, wie du es beschreibst, man hatte irgendwie Zeit. Ich habe halt gelesen und mich mit Sachen befasst und gekocht. Und es war irgendwie alles am Anfang ganz gut, aber es wurde relativ schnell sehr zäh. Und das Phänomen, das ich so am stärksten in Erinnerung habe, ist, dass irgendwann das Selbstgespräch so langsam aufhörte. Und es wurde ziemlich repetitiv. Also irgendwann sagte man immer wieder die gleichen Sachen zu sich ständig. Und es war irgendwann schon wirklich unangenehm und ziemlich schwer zu ertragen. Ich fand es trotzdem eine gute Erfahrung. Also ich würde es nicht missen wollen. Ich würde es eigentlich auch jedem raten, das mal zu machen. Vor dem Hintergrund, dass man so eine interessante Erfahrung macht, dass dieses Selbst eine ziemlich brüchige Angelegenheit ist. Also man lebt ja normalerweise so in der Illusion, dass dieses Selbst so ein festgefügtes Ding ist und da ist ja irgendwie jemand, der da vorne drin sitzt und der das alles sieht und also sozusagen der Autor der eigenen Geschichte ist und der hat ständig diese Gedanken und dann merkst du, wenn du so lange alleine bist, merkst du, diese Gedanken, die gehören dir gar nicht. Diese Gedanken hast du nur, weil du mit anderen in Kontakt gewesen bist, weil du in sozialen Beziehungen drin steckst, in denen das wichtig ist, darüber nachzudenken und dann darüber zu sprechen. Und das heißt, du bist vielleicht so in so einer Vorbereitung auf zukünftige Interaktion oder in Erwartung zukünftiger Interaktion oder in Verarbeitung von vergangener Interaktion und so weiter. Aber wenn da keine Interaktion mehr kommt und da reicht offensichtlich schon ein bisschen Zeit, dann läuft sich das leer und dann ist man nur noch in so einem komischen, nur noch so Wortfetzen haben, die nicht so wirklich begeistern.
Mhm. Hast du das erlebt? Aber deine Mutter, höre ich jetzt raus, die ist da immer noch. Die hat jetzt nicht die Koffer gepackt und ist wieder zurückgekommen nach Deutschland. Das heißt, sie erlebt das anders als du. Sie hat eben dann trotzdem Freude und hat nicht diesen Schmerz der Einsamkeit. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, man darf eine Sache nicht vergessen, also das habe ich jetzt nicht erzählt, aber auf dem Land von meiner Mutter hat man besseres Internet als hier in der Stadt, weil dank Elon Musk fliegen da so Satelliten drüber. Damals, also als ich das gemacht habe, war das noch ein bisschen schwieriger mit dem Internet tatsächlich, da kriegte man schon, also man konnte E-Mails schreiben und so. Meine Mutter schreibt relativ viele Briefe, aber die ist mittlerweile einfach über das Internet ständig vernetzt. Ich habe ja relativ absichtlich dann auch mit niemandem kommuniziert. So. Ich meine, ich habe es dann ja auch irgendwann abgebrochen, weil ich es einfach nicht ertragen habe. Das wäre heute noch viel einfacher. So.
Okay, aber es ist ja schon auch was anderes, im Internet mit Menschen Videocall zu machen oder zu schreiben, zu chatten, als tatsächlich eine gemeinsame Spaziergeherfahrung zu haben, gemeinsam zu kochen, gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu essen. Und man geht ja auch in der Psychologie, in der Soziologie sicherlich auch davon aus, dass Internet und KI und sowas Fluch und Segen sind, also beides. Und dass es natürlich gute Möglichkeiten sind, um in Kontakt zu kommen, um eben auch so soziale Bedürfnisse zu befriedigen, aber es natürlich auch umschlagen kann, dass man eben, du hast es glaube ich mal in einem Artikel als Substitut bezeichnet, das nicht gut ist, also ein Ersatz sozusagen. Irgendwann wird das Internet, der Chatbot wird zu einem Ersatz von echten sozialen Beziehungen und das, was man eigentlich braucht, kriegt man nur so halb befriedigt und dann entsteht ja diese Einsamkeit. Und da würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer mit dir raufschauen, weil die Erfahrung, die du gemacht hast, dass dann plötzlich das Selbst so bröckelt, wie du es beschrieben hast, und so eine Lust ja auch wieder entsteht, auf Menschen zuzugehen, in Kontakt zu treten. Da gibt es ja eben auch diese Theorie, dass Einsamkeit im Grunde genommen eine Art sozialer Schmerz ist, dass sich das so im Laufe der Evolution gebildet hat bei uns Menschen, weil wir eben abhängige Wesen sind. Wir haben nicht gute Krallen, wir können nicht besonders schnell rennen, wir können schlecht jagen und ein Tier mit den Zähnen töten. Wir sind einfach Affen, die halt nicht besonders gut jagen und sich auch verteidigen können. Was sie aber gut können, ist eben miteinander sein und das ist eben ja auch überlebenssichernd an vielen Stellen. Das heißt, die große Gefahr ist Einsamkeit, eine Überlebensgefahr, und unser inneres System sagt dann eben als Warnreiz, so, du bist gerade einsam, du empfindest einen Schmerz, jetzt beweg dich mal und geh auf Leute zu, entschuldige dich, mach Smalltalk, komm in Kontakt mit anderen, integriere dich, sei ein Teil der Gruppe. Das heißt, man könnte ja eigentlich sagen, Einsamkeit ist erstmal auch was sehr Gesundes, das zu empfinden, das ist ja erstmal was Gutes, oder? Wie würdest du das als Soziologe beschreiben?
Also ganz klar, ich glaube auch, dass eine Gesellschaft ohne Einsamkeit wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Also ich gehe davon aus, dass tatsächlich eine nicht einsame Gesellschaft einfach kaputt gehen würde. Die würde auseinanderfallen. Also wir brauchen, aber letzten Endes, worum es da geht, ist situative Einsamkeit. Die ist, glaube ich, für uns regulativ extrem wichtig. Wenn man plötzlich in einer Situation eine Zurückweisung erfährt oder eine Trennung stattfindet und so weiter, dann ist Einsamkeit ja genau dieser Impuls. Das, was die Psychologen darüber herausgefunden haben, ist, dass der erste Impuls tatsächlich Rückzug ist. Also man empfindet erstmal eine stärkere Bedrohung aus dem sozialen Feld. Man empfindet diesen Schmerz und man zieht sich zurück. Und dann setzen aber kognitive Prozesse ein, die genau darauf zielen, wieder ins Soziale zurückzukehren. Neue Beziehungen zu finden, alte Beziehungen zu kitten, rauszufinden, woher die Probleme entstanden sind, diese Probleme zu lösen. Und das ist genau wie du sagst, das ist letzten Endes eine wahnsinnig produktive Empfindung, die uns sozial wahnsinnig effektiv macht auch. Also in zweierlei Hinsichten. Einmal auf der sozusagen individuellen Beziehungsebene, weil die uns einen hohen Anreiz gibt, unsere Beziehungen gut zu machen. Und das ist für eine kooperative Spezies wie unsere extrem wichtig. Wir müssen uns auf unsere Beziehungspartner wahnsinnig gut verlassen können. Und wir müssen dieses Vertrauen in Beziehungen, diese Nähe, das ist alles ziemlich wichtig für unsere Kooperationstätigkeiten so, ne? Und auch für die Weise, also alleine das, keine Ahnung, so rein so auf Primatenebene gesprochen, wenn man sammeln geht, dass der andere nicht sich schon mal den Wanst vollschlägt oder am Ende mir nur so einen Rest abgibt, ne? Also solche Sachen auf so einer affektiven Ebene, dass es einem total wichtig ist, wie es dem anderen geht, ne? Sowas ist für unsere Spezies extrem wichtig. Aber das Zweite ist auch, was total wichtig ist, aus meiner Sicht ist, diesen Anreiz, neue Beziehungen zu suchen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist sozusagen vor dem Hintergrund, wie wir uns sozial strukturieren, wichtig. Wir müssen ja auch Beziehungen switchen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich sag mal, das führt natürlich dazu, dass wir relativ schnell eine Situation finden, wo wir alle relativ gute Kooperationspartner haben. Wenn du Leute einfach nur so zufällig aufeinander werfen würdest und jetzt kooperierst du mit denen, dann geht das oft schief, weil es sind ja viele Einzelheiten. Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel sowas hat wie eine Tätigkeit, wo körperliche Stärke relevant ist und du machst einen ziemlich Schwachen mit einem ziemlich Starken zusammen, dann hat der Starke ständig die Auffassung, ey, ich mache die ganze Arbeit hier und der kriegt die Hälfte vom Futter. So, also es gibt sozusagen sehr viele solcher Problematiken, wo klar ist, dass man relativ gutes Matching braucht, damit die Kooperationsstruktur gut ist. Und dafür ist Switching wichtig. Also man muss halt auch Beziehungen wechseln, damit am Ende was sozusagen eine gute Kooperationsstruktur rauskommt. Dafür ist das total wichtig. Was irgendwie komisch ist und was auch, ich sag mal, in der Forschung ja letzten Endes das Problem ist, das uns allen geht, sind diese Formen verstetigter und chronifizierter Einsamkeit. So, wieso produzieren wir dann doch eine relativ große Gruppe, die ausgeschlossen ist, die nicht mehr dazugehört oder die chronisch einsam ist? So. Und auf der einen Seite gibt es dann, würde ich mal sagen, psychologische Mechanismen, die mit den Personen zu tun haben. Also das hat dann gar nichts mit dem Gesellschaftstypus zu tun, sondern es gibt vielleicht Leute, oder das ist eine der Thesen, was da passiert, ist ziemlich einfach. Man hat sozusagen diese akute Einsamkeitserfahrung, eine Zurückweisung, eine Trennung, jemand will nicht mehr mit einem in Anführungszeichen kooperieren, was auch immer das dann bedeuten mag. Und dann ziehe ich mich zurück und dann wird es besser. Und das ist ja auch etwas, was relativ plausibel ist. Wenn ich diesen sozialen Stress empfinde, und deswegen finden viele Leute ja auch Einsamkeit in Anführungszeichen gut, weil sie aus sozialen Stresssituationen sich zurückziehen können. Und letzten Endes ist das Verarbeitung von Einsamkeitsempfindungen. Also das ist diese erste sozusagen Akutreaktion auf diese Einsamkeitsempfindung, ist diese Verarbeitung, indem man sich zurückzieht. Dann wird es ja besser. Das heißt, dieser so in Anführungszeichen soziale Schmerz, dieser Stressor nimmt ab. Und was relativ plausibel ist, dass bestimmte Leute daraus lernen. Und das heißt, sie lernen, okay, das hat funktioniert. Wenn ich mich zurückziehe, wird es besser, also mache ich mehr Rückzug. Also das ist so eine, wenn man so will, fatale Lernstrategie ist, wenn man denkt, okay, das hat einmal funktioniert und jetzt mache ich mehr davon, dann werde ich wieder den gleichen Bonus einfahren. Und das funktioniert dann sozusagen relativ gut eine Zeit lang und dann irgendwann halt gar nicht mehr, weil die Beziehungen einfach immer mehr kaputt gehen, das soziale Netz immer mehr erodiert und irgendwann steht man wirklich alleine da, wenn man zu viel Rückzug betreibt oder zu schnell sich zurückzieht. Das ist ja für andere Leute auch Zurückweisung. Das darf man auch nicht vergessen. Zurückweisungsreaktionen sind ja häufig als Social Signal auf der anderen Seite auch eine Zurückweisung. So, und das heißt, das kann in so ein Echo münden. Ich ziehe mich zurück, dann zieht sich der andere zurück, dann fühle ich mich gut, dann trifft man sich wieder, dann ziehe ich mich wieder ganz schnell zurück. So, ne? Diesen ganzen Quatsch. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt hat damit zu tun, dass es einfach sozusagen in der Organisation oder das ist sozusagen der individuelle Aspekt, der soziale, der gesellschaftliche Aspekt ist eher, vielleicht gibt es in unserer sozialen Organisation einfach Fehler. Also wir haben sozusagen Institutionen geschaffen, die uns systematisch einsamer machen, als wir das müssten. So. Ich würde sagen, in Deutschland sind da solche Sachen im Verdacht wie Armut. Armut ist so eine ganz klassische Sache, dass wie wir, ich sag mal, soziale Ressourcen verteilen, ist hochgradig gesellschaftlich bedingt. Natürlich gibt es so ein paar Punkte, wo Leute ein bisschen cleverer sind und es leichter haben, sich Ressourcen anzueignen oder sozusagen, aber im hohen Maße ist Reichtum und Armut einfach ein gesellschaftliches Problem. Und gleichzeitig sind natürlich solche Sachen wie, habe ich genügend Geld, um mit Freunden was zu unternehmen, bei uns so Eintrittskarten ins Soziale. Und ich glaube, da haben wir eher so sozialstrukturelle Probleme, wo wir Einsamkeit produzieren, die nicht auf der Individuumsseite irgendwie damit zu tun haben, wie die Leute ticken, sondern die einfach echt von uns gemacht werden. Wir machen da einsame Menschen. Und das ist ein, ich sag mal, eigenes Problem.
Okay, also ich halte nochmal fest, das ist sicherlich für ganz viele neu jetzt gewesen, was du erzählt hast, dass Einsamkeit eben auch eine Strategie ja sein kann, um sozialen Stress auch runterzubekommen, weil man eine Zurückweisung erlebt hat, eine Enttäuschung erlebt hat, weil vielleicht auch ein Konflikt da ist, den man so nicht sich traut anzusprechen oder den man angesprochen hat und der nicht gehört wurde, was auch immer. Und dann geht man eben zurück, eigentlich ja erstmal ins Alleinsein, ja, und diese Einsamkeit, dieses Gefühl von Einsamkeit ist was sehr Angenehmes an der Stelle, weil der Streit ist nicht da, die Sorgen, die Ängste, die Konfrontation, das ist alles nicht da. Also ein Rückzug und ein Vermeiden ja eigentlich auch. Also so eine Lernstrategie, die wir auch kennen von der Angststörung ganz häufig, dass man eben gelernt hat, da gibt es ein Ereignis, das macht mir Sorge und wenn ich da jetzt absage, wenn ich nicht hingehe, ach, dann kommt die Entspannung und irgendwann ist das eben die einzige Strategie, die ich möglicherweise habe oder eine generalisierte Angststörung erwächst daraus, dass man also plötzlich vor ganz vielen Dingen Angst hat und die Vermeidung, der Rückzug ist dann so die einzige Strategie. Das ist, glaube ich, was sehr Neues jetzt für viele gewesen, die uns zugehört haben. Also auch nochmal zu verstehen, Einsamkeit ist nicht nur ein Empfinden, was unangenehm ist, sondern was tatsächlich in einer ersten Phase auch sehr angenehm sein kann und dass eben die große Falle ist, dass man dort hineintappt und sowas immer wieder macht. Ein anderer Faktor, den du beschrieben hast, waren jetzt gesellschaftliche Strukturen. Da könnte man sicherlich ein ganzes Semester auch drüber sprechen, was da alles so Strukturen sind. Großstadt, Infrastruktur, auch in dörflichen Situationen. Internet hast du angesprochen, Armut. Du hast auch von der freien Gesellschaft gesprochen, die ja ganz viel Freiheit bedeutet, weil Bindungen sind suchbar und man kann entscheiden über Bindungen. Aber entscheiden über Bindungen heißt eben auch, nach einer 30-jährigen Ehe kann plötzlich auch ungewollt die Trennung kommen und dann ist man alleine und dann kommt eben auch weniger soziale Kontakte möglicherweise einher, Scham besetzt, Freunde gehen vielleicht verloren, aber eben auch der Partner, die Partnerin, die man eben lange hatte, mit der man viel geteilt hat, die ist aus dem Leben raus und das ist ja auch dann ein Türöffner für Einsamkeit.
Genau, also das ist halt, also sagen, das Versagen von Partnermärkten, das ist, glaube ich, in modernen Gesellschaften ein Problem. Wobei die eigentlich, ich würde sagen, erstmal würde ich sagen, weil sie lange besser geworden sind. Also unsere Partnermärkte sind ja viel inklusiver geworden. Und auch diese Probleme nach der Scheidung sind ja in hohem Maße, ich sag mal, hausgemacht. Also diese Scham, weil man sich scheiden lässt und dass man dann auch den Partner davor komplett verliert und nie wieder mit dem Kontakt haben kann und so, das hat ja sehr stark mit sozialen Normen zu tun. Ich glaube auch, dass wir eigentlich in einer positiven Veränderung unserer Scheidungskultur stecken. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ja auch alleine schon, wie das mit den Kindern aufgeteilt wird, sich ändert. Es gibt so, das ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt so Meta-Analysen. Scheidungen sind ja erstmal okay für die Leute, sich trennen, vielleicht nachteilig, weil dann zumindest einer unfreiwillig einen Partner verliert, an dem er gerne festgehalten hätte. Weil wir ja unilaterale Scheidungsrechte haben, das müssen sich nicht beide scheiden lassen wollen, was ich positiv finde im Übrigen, aber egal. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Kinder in solchen Beziehungen, die darunter auch leiden können. So. Und dann gibt es so Meta-Analysen, die schauen sich an, wie hoch ist eigentlich der negative Impact auf Einsamkeit der Kinder, der Scheidung der Eltern über die Zeit. Und das scheint runterzugehen. Das heißt, früher war das negativer, weil viel häufiger damit sowas einherging wie Kontaktverlust zum Vater. Das ist so der Klassiker bei uns. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum wir heute relativ viele Leute haben, die vom Amt bestattet werden. Das sind häufig solche Hintergrundgeschichten. Da verlieren Leute tatsächlich Kontakt zu ihren Kindern. Und das passierte ja nicht aus einer Notwendigkeit heraus, sondern weil es so ein Gesichtsverlust war, sich scheiden zu lassen. Und dann war man so wütend und dann musste man ja auch als Mann, da musste man dafür bezahlen, dass die da auch noch mit denen sozusagen schönes Leben führen konnte. Und dann war man auch noch, wie soll man sagen, neidisch und was nicht alles. Und das führte dann zu allen möglichen Konflikten. Aber das ist ja genau genommen alles Unfug. So, also wer hat irgendwas davon? Die Kinder nicht, die Leute, die sich treffen. Ich meine, in queeren Milieus war es viel üblicher, dass man mit den Ex-Partnern befreundet blieb, dass sie weiterhin zum Freundeskreis gehört. Man verliert also auch nicht unbedingt. In Ehen ist das ein ziemlich häufiges Phänomen. Häufig ist der beste Freund eines Ehepartners der Ehepartner. So, das kommt ziemlich häufig vor. Wir müssen sogar in den Studien immer ganz explizit sagen, wenn wir von deinen Freunden sprechen, darfst du jetzt nicht deinen Partner meinen. Das müssen wir den Leuten sagen, sonst machen die das automatisch. Ne?
Aber das ist ja ein tolles Signal, dass der Partner, ja, die Partnerin so eine wichtige, ja, starke Bezugsperson ist, genau, und da so eine Freundschaft entsteht. Worauf ich nur hinaus wollte ist, es gibt eben verschiedenste Aspekte, die Einsamkeit begünstigen können. Und was mich jetzt an der Stelle noch interessiert, gibt es charakterliche Sachen, weil wie ich mit Zurückweisung umgehe, da kann ich ja vielleicht proaktiv umgehen. Wenn ich in eine Arbeitslosigkeit komme oder in eine Trennung komme, kann ich proaktiv umgehen. Die charakterlichen Sachen sind ja oft sehr fundamentaler und eben viel schwieriger zu bearbeiten. Welche Rolle spielt denn unser Charakter an der Stelle?
Also Charakter, ich sag mal, es gibt da in der psychologischen Forschung zwei Aspekte, über die das diskutiert wird. Das eine ist sozusagen die genetische Komponente an Einsamkeitsempfindung. Das muss man jetzt nicht sich so vorstellen, als ob es ein Gen geben würde, das macht einen einsam oder nicht einsam, das ist Quatsch. Aber es gibt ganz klar eine genetische Komponente, wie einsamkeitssensibel man ist. Also wie letzten Endes, wie leicht man auf Umweltreize, die Auslöserereignisse, die es dann halt so gibt, einsam wird oder Einsamkeit empfindet. Das hat eine ziemlich klare genetische Komponente. Also ungefähr 50% der Varianz in den Einsamkeitsbelastungen in den Studien kann man auf genetische Faktoren zurückführen. Also ungefähr die Hälfte des Phänomens hat letzten Endes mit Sachen zu tun, die sind einem angeboren. Das ist so der Punkt. Und damit eng zusammenhängt sowas wie Persönlichkeitsstruktur. Also das hängt relativ eng zusammen mit einer Persönlichkeitseigenschaft, die man Neurotizismus nennt. Und neurotischere Menschen sind wesentlich einsamer. Und die haben so ein paar Eigenschaften, die haben zum Beispiel damit zu tun, wie sie soziale Signale interpretieren. Also ein neurotischer Mensch tendiert eher dazu, in ein situatives Signal, das vielleicht auf meiner Seite negativ ankommt, auf seine Person zu beziehen und nicht auf die Situation. So sowas wie, da steht halt, also ich würde immer denken, der ist irgendwie heute mit dem linken Fuß aufgestanden und deswegen hat er nicht gegrüßt. Aber das würde jetzt ein neurotischer Mensch eher als eine soziale Zurückweisung, die auf seine Person gemünzt ist, interpretieren und dann vielleicht eher die Kontakt zu dieser Person eher einstellen oder sich zurücknehmen oder und die Beziehung sozusagen schwächen, so, ne, von seiner Seite aus schwächen. Solche Sachen haben damit zu tun, aber auch auf der Selbstwertseite. Also ein neurotischerer Mensch tendiert eher dazu, sich selber auch mehr Sorgen darüber zu machen, ob er bei der anderen Person gut ankommt, ob er akzeptiert wird auf der anderen Seite, ob das nicht vielleicht mit ihm was nicht stimmt und deswegen wird er zurückgewiesen. Also sozusagen die ganze Frage der Vorwegnahme von Ablehnung, weil man die eigene Person, ich sag mal, auf eine gewisse Weise instabiler oder kritischer betrachtet. So, und das hängt damit zusammen, da kann man wahrscheinlich relativ viel kognitiv dran machen. Wahrscheinlich nicht im Empfinden, das heißt in der akuten Phase wird ein Neurotiker so empfinden, wie er tendenziell empfindet. Persönlichkeitsmerkmale sind auch relativ stabil. Es gibt sogar, glaube ich, zwei mittlerweile Studien, wo man probiert, die Persönlichkeit auch tatsächlich zu verändern. Aber ich würde mal sagen, das ist eher ein schwierigeres Unterfangen, als zu verändern, dass ich letzten Endes so ein Stopgap einbaue. Das heißt, ich habe das jetzt empfunden, aber das, was ich empfinde, ist ja auch erstmal das, was ich empfinde. So, die Frage ist, was es bedeutet, das kann ich kognitiv nachbearbeiten. So, und da kann man, glaube ich, auch als Neurotiker ziemlich viel sozusagen kognitiv noch nachbearbeiten, sozusagen, ich sag mal, Editing hinterher, kognitives Editing betreiben, was diese Probleme angeht. Dass ich das schnell empfinde, dass ich zurückgewiesen werde, das kann ich auch über mich selber lernen und damit umgehen.
Und das ist ja auch genau das Prinzip der Achtsamkeit, also was hier auch wieder eine Rolle spielt. Darum geht es ja immer wieder hier auch im Podcast um Achtsamkeit. Also dass man eben spürt, aha, ich fühle mich zurückgewiesen, weil der im Hausflur nicht gegrüßt hat. Und dann immer wieder zu merken, es gibt viele andere Situationen, wo ich ähnlich empfinde und mich zu fragen, gibt es da ein Muster? Und dann eben auch vielleicht die Gegenfrage zu stellen, kann es auch andere Gründe geben, warum der mich nicht gegrüßt hat? Und dann ist das Gefühl vielleicht trotzdem da, was erstmal so aufploppt, aber was man dann eben, Reframing heißt das ja, also dass man nochmal in so einen neuen Rahmen setzt, das hinterfragt und guckt, ja, ist das wirklich so, hat das irgendwas mit mir zu tun und so ein bisschen umlernt. Aber okay, die Persönlichkeit ist einigermaßen stabil, aber viele andere Sachen eben nicht. Und von daher könnte man eben schauen, wo kann man ansetzen. Und der wichtige Punkt ist ja sicherlich, die Tür für Einsamkeit geht immer weit auf, wenn kritische Lebensereignisse da sind, also Veränderungen im Leben da sind. Es könnte ja auch eine Einsamkeit entstehen, wenn man plötzlich Vater, Mutter wird und ein Kind da ist, eine Beziehung entsteht, man ist frisch verliebt. Das heißt, dann trifft man sich auch vielleicht weniger mit den Freunden, die sozialen Kontakte schweifen so dahin und irgendwann rutscht man dadurch vielleicht ja auch in so eine Einsamkeit rein. Was mich jetzt nochmal interessiert an der Stelle ist, wir haben ja gesagt, hat auch positive Aspekte ab einem gewissen Punkt, aber was wären so Marker, an denen man selber merken könnte, dass eine Phase von Einsamkeit entstanden ist, die gesundheitsschädlich ja sogar sein kann, die einen Schatten aufs Leben wirft, die einem nicht gut tut und die so in Richtung chronischer Einsamkeit dann schon geht, wodurch es ja irgendwann auch immer schwerer wird, dort wieder rauszukommen?
Also ich glaube, das eine, was relativ simpel ist, ist die schlichte Dauer und Intensität der Einsamkeit. Also im Hintergrund muss man verstehen, wie man da heute davon ausgeht, dass Einsamkeit krank macht. Und ich würde sagen, die vermutlich empirisch plausibelste und bestbestätigte Theorie geht halt davon aus, dass das vor allen Dingen über Stress, also sozusagen, dass es Krankheiten fördert, die stressinduziert sind. Also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und bei denen weiß man in der Regel, du brauchst einen gewissen Zeitraum des Stressors. Also das ist nicht ein kurzzeitiger Stress, macht dich nicht sofort krank. Und wenn du dann darauf sozusagen positive Anpassungen hast und der Stress ist wieder weg, kann das sogar ganz, ganz positiv auf dich auswirken. Aber wenn der Stress sozusagen lang anhält, dann fängt man an, diese Gesundheitsprobleme zu haben. Das ist, glaube ich, das Erste. Also Intensität, wie schlimm fühlt sich's an und wie lange dauert es? Und ich glaube, wenn man merkt, dass geht jetzt schon Wochen und Monate und es wird nicht besser. Das ist definitiv ein Punkt, an dem man dann sagen muss, okay, das ist kein produktives Anpassungssignal mehr. Das ist ziemlich safe. Ich glaube, die zweite Sache, das ist schwer, das an sich selber zu beobachten, glaube ich. Aber ich glaube, wenn man anfängt, tatsächlich nicht mehr daran zu glauben, dass es besser werden kann. Das ist, glaube ich, ein ziemlich schwieriger Knackpunkt, an dem man wirklich Hilfe von außen braucht. Wenn man sozusagen feststellt, ich habe gar nicht mehr die Ressourcen, um ins Soziale zurückzukehren. Das kann natürlich sein, zum Beispiel Einsamkeit geht ja häufig auch mit Depressionserkrankungen einher. Als Auslöser, aber auch als Folge von Depressionen. Da gibt es ja so Situationen, in denen man ist, man, also das beschreiben die Leute in unseren Interviews auch wirklich ganz plastisch, man ist wie gefangen. Also du bist wie in einem Gefängnis, du kannst da nicht raus, du rüttelst an den Stäben und du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Und da kann man immer nur sagen, wir haben schon in Deutschland auch ein breites Hilfsangebot. Es gibt Leute, die bauen einem dann auch eine Brücke und helfen einem da irgendwie wieder raus. Aber man muss den ersten Schritt, das ist in Deutschland ein großes Problem, du musst diesen ersten Schritt machen. Aber diese Vorstellung, dass man da drin gefangen ist, die ist wirklich sozusagen eine Projektion von innen. Und wenn man das anfängt zu denken, würde ich sagen, ja, das ist ein Moment, in dem du gucken musst, wo ist das Hilfsangebot? Und es gibt es. Problem in Deutschland ist, wie findet man es? Aber es gibt es, ja.
Wie findet man, es ist ein Problem, aber auch erstmal darauf zu kommen, welche Hilfsangebote gibt es denn überhaupt? Weil als du gerade so gesagt hast, man braucht so Hilfe von außen, dachte ich auch, naja, die wenigsten Menschen werden wahrscheinlich zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gehen und sagen, ich fühle mich einsam und ich möchte daran was ändern, sondern es sind ja häufig ganz andere Themen, die man dann als Aufhänger braucht, um tatsächlich sich einen Therapieplatz zu suchen, weil das ja auch ein hoher Aufwand bedeutet. Aber du denkst wahrscheinlich auch jetzt nicht nur an Psychotherapie, sondern auch an ganz andere Angebote. Kannst du mal so ein bisschen was auffächern? Was wären so Ideen, die du hast? Was kann man tun?
Also ich sage mal ganz einfach, wir sprechen jetzt von dem, was man so technisch subklinisch nennt. Also ich habe keine suizidalen Gedanken und ich bin nicht komplett lebensunfähig, in Anführungszeichen. Also ich fühle nicht, dass das alles überhaupt nicht mehr zu managen sein. Ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht mehr so genau, wo ich eine neue Beziehung finden soll oder wie ich in den Beziehungen, in denen ich lebe, irgendwas ändern kann. Und ich kann es aber eigentlich auch nicht mehr ertragen, wenn man in so einer Lage steckt. Also ich sag mal, wenn man in Beziehung ist, ist häufig sowas, also in Familienbeziehungen, wenn die Gründe in der Familie liegen. Wir haben überall Familienberatungsstellen und wir haben auch ein Anrecht auf eine Familienberatung. So, da kann man hingehen. Man bekommt da auch Hilfe. Meistens sitzen da sogar geschulte Psychotherapeuten. So, das heißt, man trifft da auf Leute, die verstehen was von der Sache und die können einem auch helfen. Das zweite ist, wenn ich jetzt, sag mal, so im Single-Leben, ne, so einer Situation drin steckt, ich habe meistens ein Residualnetz, ich habe noch ein paar Freunde, ich habe schon noch irgendwen, aber ich glaube immer irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann die damit nicht belasten. Dieses Residualnetz zu aktivieren, da einfach jemanden anzurufen, das funktioniert besser, als man glauben würde. Das dritte ist, wenn man das nicht mehr hat, also wenn man tatsächlich schon in einer Situation steckt, wo man weitestgehend sozial isoliert ist, es gibt je nach Altersgruppe Hilfsangebote. Also zum Beispiel für ältere Menschen ist es tatsächlich relativ gut organisiert. Da kann man in Deutschland das Silbernetz anrufen und das Silbernetz macht eine Verweisberatung. Die kennen das Angebot vor Ort, die reden auch erstmal nur mit einem und dann können die aber auch weiterverweisen an Leute, die wissen, wo gibt es bei mir in der Nähe einen Nachbarschaftsverein, wo gibt es das, wo gibt es jenes. Wenn man kirchlich gebunden ist, zum Beispiel würde sich sicher ein Pastor oder eine Pastorin finden, die zu einem kommt. Wenn man das nicht ist, gibt es 200 andere ehrenamtlich tätige Organisationen in der Regel, die irgendwas für einen machen würden. Man muss die aber in Deutschland, das ist halt immer das Problem, man muss sie selber aktivieren. Also das ist bei uns immer so ein Flaschenhals, gerade bei Leuten, die sehr vereinsamt sind, die sehen das nicht mehr. Also die werden gar nicht mehr wahrnehmen, dass da eigentlich ein soziales System ist, das auch bereit ist, auf einen zuzugehen. Und wenn man das dann nicht mehr machen würde, dann kommt da auch nichts mehr. Bei jungen Leuten gibt es zum Beispiel den Krisenchat, den kann man rufen, der ist eher für psychische Akutkrisen. Das heißt, da hat man eher, wenn es einem wirklich schon richtig schlecht geht. Aber es gibt sehr, sehr viele Jugendberatungsstellen, zu denen man gehen kann. Und die helfen einem auch. Da muss man mal bei der Stadt anrufen teilweise. Und das Problem in Deutschland ist eher, das ist immer, das Angebot ist teilweise so gut versteckt, dass die Leute es nicht finden aus irgendeinem Grund. Meine Vorstellung wäre eigentlich, dass wir dafür so letztendlich wie das Silbernetz für ganz Deutschland eine Anrufstelle, eine Erstberatungsstelle für alle haben, wo man einfach weiß, bei diesem Problem rufe ich da an. Und die wissen dann, mit wem man vor Ort reden muss. Weil das ist in Deutschland wirklich kompliziert teilweise.
Okay, also ich höre ganz deutlich raus, es ist auf jeden Fall wichtig, irgendwie rauszugehen, also auch die Wohnung zu verlassen natürlich, in eine Beratungsstelle zu gehen, Tipps sich zu holen oder Ideen zu holen, wo gibt es denn auch Vereine, wo gibt es Sachen, wo kann man was machen, auch Interessen gesteuert sicherlich, und man kann natürlich auch noch niedrigschwelliger ins Museum gehen, vor dem Bild stehen und mit Leuten in Kontakt kommen, das ist jetzt noch nicht die dicke Freundschaft, die dann da ist, aber man hat irgendwie auch wieder ein Lächeln bekommen, man hat ein Gespräch bekommen, man hat eine soziale Interaktion gehabt, vielleicht auch das Gefühl von, ach, das habe ich gut hinbekommen. Aber ab einem gewissen Punkt ist es ja vielleicht auch ein riesiger Schritt aus der Komfortzone raus, wenn man eben sehr lange drin war. Was mich nochmal interessiert jetzt ist, weil du auch gesagt hast, so Jugendchats und sowas gibt es. Das ist ja schon jetzt auch eine Gefahr, aber auch, wenn ich jetzt wieder Internetangebote nutze und ich bin jetzt schon im chronischen Einsamkeitslevel drin, dass ich dann auf meinem Sofa sitze und eben ein paar soziale Kontakte habe über Chat oder worüber auch immer, über Telefon, aber eben nicht gemeinsam draußen war, nicht gemeinsam eine Erfahrung gemacht habe. Wäre deine Empfehlung an der Stelle zu sagen, auch wenn es echt schwer sein kann, geht aus dieser Komfortzone raus und nutzt jetzt nicht dieses Internet als die einzige Möglichkeit, um soziale Kontakte irgendwie zu haben, sondern tatsächlich geht raus, geht raus, geht raus.
Absolut. Das hat ein bisschen mit einem Hintergrundproblem zu tun. Du hast das vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Einsamkeit entsteht ja letzten Endes immer, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Und es gibt ja so einen Bereich an Bedürfnissen, der ist auch bei uns in der Forschung nicht gut erforscht, ehrlich gesagt. Also wir fragen ja meistens, hast du Freunde, hast du Leute, die du, mit denen du persönlich wichtige Dinge besprechen kannst, ne? Hast du einen Partner, sowas, ne? Sind es letzten Endes bei Einsamkeitsbelastung. Aber man hat ja auch, ich sag mal, im Zwischenmenschlichen, im Face-to-Face passieren Sachen, für die haben wir einfach häufig nicht so einen richtigen Namen. Einfach alleine zum Beispiel, wenn man mit anderen zusammen ist, dass man Stress buffert. Negativer Affekt, also schlechte Gefühle schlicht und ergreifend, nehmen einfach ab, wenn man anderen gegenüber ist, denen es gut geht. So, das pendelt sich ein und andere Menschen sind für uns affektive Stressbuffer. Die puffern letzten Endes dieses sich mies fühlen ab. Da passieren so Sachen wie, dass wir uns von der Herzfrequenz einpendeln auf den anderen, auf die Atmungsfrequenz einpendeln, sowas beruhigt. Also all solche Sachen, die sind ziemlich subtil letzten Endes und wir haben dafür häufig auch nicht wirklich Worte. Aber das sind Bedürfnisse, die wir haben und die benennen wir häufig nicht oder wir wissen nicht mal genau, dass wir die haben. Und sowas kriegt man eigentlich nur face to face. Wo das schon klarer ist, wo wir aber auch in der Forschung wenig haben, ist das, was wir physische Einsamkeit nennen. Also Bedürfnisse nach Berührung. Das ist bei Menschen wahrscheinlich nicht anders als bei allen anderen sozialen Spezies. Wir haben einfach Bedürfnisse nach Berührung. Und wenn die nicht befriedigt werden, ist man ziemlich einsam. Und man hat aber häufig für diese Art von Einsamkeit nicht mal so wirklich ein Vokabular. Also wir haben auch in der Forschung, fragen wir das selten. Also wir fragen zum Beispiel, mir mangelt es an Geselligkeit oder ich fühle mich ausgeschlossen. Solche Sachen fragen wir. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Touch brauche, dass ich mehr Umarmung brauche. Sowas fragen wir tatsächlich nicht. Alleine schon deshalb nicht, weil die Umfrageforschung ist einfach relativ prüde gewesen lange. Also im sozioökonomischen Panel, das ist so die beste Befragung, die wir in Deutschland haben, wurde Homosexualität, glaube ich, erst das erste Mal 2017 erfragt. Ne? Einfach, das waren so Sachen, da haben wir immer gedacht, okay, damit fallen wir nicht mit der Tür ins Haus, das lassen wir mal. Und deswegen haben wir ein schlechtes Bild über diese, ich sag mal, subtileren Bedürfnisse, die aber auch einsam machen. Und die kriegt man nur face-to-face, Umarmung, sowas. Das kann man halt nicht haben, wenn man zu Hause vorm Computer sitzt. Ne? Und das brauchen Menschen aber. Oder die meisten.
Und vom Computer sitzen ja nun auch immer mehr Menschen, auch Homeoffice. Also das ist ja seit der Corona-Zeit was ganz Normales gewesen. Und wenn ich in Unternehmen vor Ort bin, Workshops mache und sowas, höre ich immer wieder, dass Leute sagen, seit dieser Zeit ist für sie wie so eine Umbruchsphase auch entstanden, wo sich wahnsinnig viel in ihrem Leben verändert hat. Und unter anderem eben auch das soziale Netzwerk. Und dass es für Menschen auch sehr schwer ist, auch wenn sie neu irgendwo anfangen, Kontakte zu knüpfen, weil man eben gar nicht mehr jeden Tag, zumindest in einigen Branchen, in einigen Berufszweigen vor Ort ist. Oder eben auch Menschen, die sagen, da ist ein Konflikt entstanden im Team oder so und dann wabert der über Monate so rum, weil man sich nur einmal pro Woche irgendwie am Kaffeeautomaten mal sieht und ansonsten ist man halt zurückgezogen in seiner Wohnung und dass dann soziale Kontakte auch dadurch schwinden. Das Homeoffice ist doch dann eigentlich auch was sehr Hinderliches an der Stelle für eine Gesellschaft, wo vielleicht immer mehr Menschen inzwischen auch Einsamkeit empfinden und ein Schmerz da ist, weil das doch dann auch die Einsamkeit fördern kann.
Ja, empirisch ist das erstmal erstaunlich, dass, ich sag mal, Homeoffice selber die Leute nicht unbedingt direkt einsam macht. Aber man muss ja auch verstehen, dass das Homeoffice sozusagen jetzt gerade entstanden ist und natürlich von Leuten präferiert wird, die eigentlich ein ziemlich gutes Netz haben. So, das heißt, die Leute, die zu Hause sitzen, die sind schon im Beruf etabliert, die haben ihre Berufskontakte und für die reicht das dann auch, wenn sie die ein, zwei Mal im Monat sehen, wenn man sich mal wieder im Büro trifft. Das Schwierige ist eher, wenn man Leute, ich sag mal, ins Homeoffice verfrachtet, die dieses Netz noch nicht haben. Und dann ist es tatsächlich problematischer, weil dann entsteht das nicht. Also dann ist es einfach wesentlich schwieriger, auch diese ganzen betriebsinternen Sozialisierungsprozesse zu durchlaufen. Das ist ja normalerweise, man lernt so auch ja sein Know-how im Betrieb und da entsteht die Anerkennung und Leute dann, oh ja, der kann was, den brauchen wir. Solche Sachen, die werden dann echt schwieriger, wenn man von Anfang an immer nur von dem Bildschirm lernt. Und deswegen glaube ich, ist es so ein bisschen aktuell so, dass das Homeoffice für die, die es machen, super gut funktioniert. Ich zähle mich dazu, so, ne, weil man halt diese ganzen Sozialisierungserfahrungen, auch das ganze Knüpfen von Arbeitskontakten ja schon erledigt hat. Und dann auf einmal ist Homeoffice für einen eigentlich eine super Lösung, weil dann hat man kürzere Wege und man spart sich diese ganze Zeit in der Deutschen Bahn zum Beispiel und das ist, und man hat mehr Zeit für die Kinder und für die Familie und für die Freunde und das ist alles super, ne, weil diese Wegezeiten wegfallen. Aber für die Leute, die da gerade neu einsteigen, ist das halt definitiv keine positive Lösung. Und vor dem Hintergrund, ja, nur Homeoffice ist wahrscheinlich nicht die korrekte Lösung, sondern man braucht so einen Mix. Prinzipiell, glaube ich, ist die Hintergrundfrage, die einen umtreiben muss, eigentlich, wie organisiert eine Gesellschaft es, dass alle genügend Zeit für die Beziehung haben, die sie haben wollen. Und da ist Homeoffice erstmal eigentlich was ganz Positives, weil, wie gesagt, Wegezeiten wegfallen. Aber natürlich muss man auch an die denken, die die Beziehung noch nicht haben und die im Betrieb diese Beziehung erst knüpfen müssen. Und für die muss auch genügend Zeit in dem Arbeitskontext drin sein, damit das passiert. Und das ist eine Balance, wo ich aber irgendwie eigentlich ganz positiver Dinge bin, dass die Betriebe das auch verstehen, dass man so eine Balance braucht aus Anwesenheit und Abwesenheit, die gut gemacht ist.
Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Frage für so Onboarding-Prozesse, wenn Leute neu anfangen und auch vielleicht gerade, wenn jüngere Leute neu anfangen, für die eher auch so soziale Kulturen im Arbeitskontext vielleicht auch erstmal ungewohnt sind. Man ist Azubi oder man ist vom Studium jetzt ganz frisch reingerutscht oder man kommt eben auch vielleicht ganz neu in eine andere Branche, wo man vorher noch nicht war, dass man auch hier eben nochmal so den Stallgeruch wahrnimmt, die sozialen Regeln wahrnimmt und eben auch das soziale Lernen oder auch das fachliche Lernen natürlich unterstützt. Und dass so eine Onboarding-Phase vielleicht eben viel weniger Homeoffice haben darf und viel mehr soziale Kontakte eben eingeplant werden müssen. Und das ist ja auch gesagt, du als Wissenschaftler, du arbeitest auch viel im Homeoffice und selbst zu Zeiten, wo es noch kein Homeoffice gab, ist ja auch das Leben eines Wissenschaftlers zumindest sehr viel allein sein. Also man liest Studien, man wertet Daten aus, man schreibt Texte, man bereitet sich auf Konferenzen vor. Was sind denn so Strategien, die du in deinem eigenen Leben nutzt, um Einsamkeit vorzubeugen? Oder wenn auch vielleicht Phasen sind, wo du sehr viel allein bist und merkst, jetzt rutsche ich vielleicht auch in so eine Lustlosigkeit rein oder in einen Schmerz rein, was soziale Kontakte angeht. Was sind so deine ganz persönlichen Strategien, die du uns erzählen willst und die vielleicht auch andere, die uns gerade zuhören, inspirieren können?
Naja, so rein biografisch, ich habe irgendwann mal diese, das passiert vielen im akademischen Betrieb, als ich angefangen habe zu promovieren, steckt man ziemlich schnell in so einem 60, 70 Stunden Wochenrhythmus, wo man einfach nur arbeitet. Und die Erfahrung, die man damit macht, die ist in der Regel nicht so toll. Also ich zumindest habe das nach 2 Jahren, dieses Experiment dann einfach runterfahren müssen. So, weil man tatsächlich einfach wirklich niemanden mehr sieht und man merkt tatsächlich, wie die eigenen Kontakte einschlafen und die Beziehungen immer distanter werden. Und ich habe irgendwann tatsächlich, ich meine, da muss man eine gewisse Flexibilität haben, weil wir natürlich manchmal so einfach Rush-Hour-Phasen haben. Da muss man auch mal ein bisschen an die Arbeitszeitgrenzen gehen. Aber typischerweise lasse ich nach 40 Stunden den Stift fallen. Also ich habe da ziemlich harte Grenzen eingezogen, wie lange ich arbeite und wann ich arbeite. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, man kann sogar noch weniger arbeiten und alles schaffen. Das Interessante ist, dass die Arbeitszeit selber eigentlich kein guter Indikator dafür ist, wie viel man schafft. Ich schaffe heute in 40 Stunden genauso wie früher in 70. Da hat einmal Erfahrung mit zu tun natürlich, dass man einfach routinierter ist. Aber ganz viel damit hat auch zu tun, dass man lernt, wie man produktiv arbeitet. Also Arbeitszeitverdichtung. Die Arbeitssoziologen finden das nicht so toll, weil man sozusagen sich selber zum Agenten der kapitalistischen Abschöpfung von Mehrwert macht. Aber letzten Endes geht es aus meiner Sicht ja darum, wie schaffe ich meine Arbeit und schaffe ich sie gut und habe dann trotzdem noch genügend Zeit an der Arbeit auch Spaß zu haben. Und Spaß haben heißt für mich in der Regel mit anderen Menschen zu schnacken und sich auszutauschen und sowas. Und da ist leider Arbeitszeitverdichtung bei mir ganz klar eine Strategie. Das heißt, ich verdichte Arbeitszeit und das heißt, ich organisiere meine Arbeit so, dass ich sie kognitiv optimal bewältigen kann. Also ich probiere, Unterbrechungen von Arbeit zu minimieren. Ich probiere, Task Overload zu minimieren. Das heißt, nicht zu viele Sachen gleichzeitig laufen zu haben. Das ist nicht gut. Da kann jeder ein bisschen unterschiedlich viel, aber ich kann nicht sonderlich viel davon ab. Das heißt, ich probiere, nicht parallel Sachen zu haben, sondern die nacheinander zu machen, sie abzufrühstücken. Dazu gehört halt sowas zum Beispiel, wie dass ich weiß, ich bin da relativ privilegiert. Ich kann auch mal 1,5 Stunden konzentriert arbeiten. In diesen Hochphasen mache ich das auch. Normalerweise probiere ich das so auf 40, 50 Minuten zu begrenzen. Da habe ich so einen Sprint und in dem probiere ich wirklich nichts reinplatzen zu lassen, wenn das irgendwie möglich ist. Und danach ist Spaß haben wichtig. Also dann rufe ich mal jemanden an und habe einen Schnack. Oder ich mache gar nichts. Das ist auch wichtig. Oder was ich relativ viel mache, ist Balance-Sachen, kognitiv anregende Sachen, die das Gehirn einfach jonglieren. Mit dem Hund rumtollen. Ich habe ein paar Hanteln hier liegen. So. Ich habe hier Hanteln, ich habe Gummibänder, ich habe allen möglichen Krams hier. Meine Jonglierbälle sind hier.
Jonglierbälle. Jetzt holst du deine Bälle, sehr gut. Ich glaube dir, dass du Jonglierbälle bei dir in der Wohnung hast.
Das hat nicht nur damit zu tun. Das heißt, kognitives Arbeiten ist so ein bisschen wie Leistungssport letzten Endes. Und man muss wie beim Leistungssport die Erholungsphasen sich genau überlegen. Gut schlafen ist einfach A und O. Wer kognitiv arbeitet, du musst auf deinen Schlaf achten. Der Schlaf ist alles. Man lernt ja letzten Endes auch im Schlaf und ich bin da, was sowas angeht, einfach ziemlich rigoros geworden. Alles, was man Schlaf stören kann, ist ein No-Go.
Okay, das waren jetzt ganz viele Tipps für die Flexibilität beim Arbeiten. Da hast du Glück.
Ja, aber dann habe ich die Zeit für die guten Beziehungen an der Arbeit. Ja. Das ist der Punkt, weil ich nicht in diesen Stress reingerate, dass ich zu spät bin, dass ich nicht hinterherkomme, dass ich die Sachen nicht schaffe. Und dann habe ich Zeit und ich wirke dann vielleicht manchmal auf manche Leute zu relaxed, weil ich mir einfach die Zeit nehme für einfach mal über. Und das ist, finde ich, an der Arbeit total wichtig, dass man über viele Dinge redet, die jetzt erstmal nicht so unbedingt sachbezogen sind, weil man dadurch vieles lernt, was man nicht lernen würde. Also zu verstehen, dass die Fokussierung auf das, was ich glaube, was wichtig ist, nicht immer das wirklich Wichtige ist, sondern dass ich, wenn ich andere auch mal einfach über irgendwas erzählen lasse, vielleicht lerne, was wichtig sein könnte. Und das passiert, wenn man etwas loser interagiert, einfach viel eher.
Okay, das war jetzt der intensive Blick auf die Arbeit. Da hast du tolle Tipps gegeben für Menschen, die Flexibilität beim Arbeiten haben, wie man eben effektiver arbeiten kann und wie man dafür sorgen kann, noch Energie und Zeit zu haben für soziale Interaktion. Mich interessiert aber jetzt auch nochmal darüber hinaus ein bisschen breiter. Was tust du, um Einsamkeit zu verhindern, unabhängig vom Arbeitskontext? Denn es gibt ja auch viele Menschen, die haben einfach Tätigkeiten, die beginnen um eine Uhrzeit und die enden um eine Uhrzeit und die haben jetzt während dieser Zeit jetzt nicht so die wahnsinnigen Spielräume, sondern eher so, was kann man im Leben allgemein tun, um Einsamkeit zu verhindern?
Also ganz allgemein, das Allerwichtigste ist es tatsächlich halt gute Beziehungen zu führen. Und da, also ich meine so ein paar Sachen, wo ich teilweise auch ein bisschen slacke immer, weil ich mich dann ein bisschen zu sehr darauf verlasse, dass die Beziehungen so gut sind, dass sie das abkönnen. Aber man pflegt seine Freundschaften, man pflegt seine Partnerschaften, man pflegt seine Familienbeziehungen. Das ist so das A und O letzten Endes. Das ist key. Es gehört aber auch ein sich selber gesund halten dazu. Also das darf man nicht vergessen. Also ich meine, das mit dem Schlaf betrifft jetzt nicht nur die Arbeit. Wenn man erschöpft ist, wenn man nicht richtig schläft, das ist ein Riesenproblem für alle Beziehungen. So. Und ich glaube, dieses Soziale, für andere Menschen auch ein sozialer Kontakt sein, den die ertragen können, ist irgendwie sowas, woran ich auch immer probiere zu arbeiten. Also der Umstand, dass man auch für andere eine Belastung sein kann. Manchmal muss man das auch sein, manchmal muss man das auch akzeptieren, dass man für andere Belastung ist. Aber ich glaube, ich probiere tendenziell für andere nicht auch noch ein Ärgernis zu sein, sondern dass, wenn sie sich dann mit mir treffen, sie dann wenigstens da rauskommen und denken, okay, das hat mir jetzt was gebracht. Und das probiere ich irgendwie auch. Ich weiß nicht, inwiefern das immer gelingt. Man hat ja auch seine Tage, wo man einfach wahnsinnig nervig ist. Aber das probiere ich zumindest mir vorzunehmen. Also mein Doktorvater Johannes Weiß hat immer von der Gemeinigkeit des Mitseins gesprochen. Also diese Gemeinigkeit des Mitseins will sagen, das ist so ein Begriff von Heidegger oder der auf Heidegger aufbaut, will sagen, dass, wenn man sich die Zeit für die anderen nimmt, man tatsächlich auch probiert, das zu einer Zeit mit dem anderen zu machen. Im engeren Sinne, also wirklich den anderen auch zu sehen und zu sehen, was ist das für ein Mensch und was passiert gerade mit dem. Also eine gewisse Ernsthaftigkeit in dieser Beschäftigung mit dem anderen mitzubringen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Auch dem sind Grenzen gesetzt, weil man, wie gesagt, manchmal einfach nicht dazu in der Lage ist, den anderen zu sehen. Aber das probiere ich zumindest. Ob das jetzt immer gelingt, ich kann nicht der Richter dieser Angelegenheit sein. Darüber müssen tatsächlich die anderen richten.
Das wäre eine andere Podcast-Folge, genau. Vielen Dank, Janosch, dass du mit uns deine Strategien geteilt hast, deine Experteneinheiten, dein Wissen geteilt hast und ganz viele Inspirationen geliefert hast. Wenn du jetzt am Ende dieser Folge einen Slogan oder ein Motto für das formulieren müsstest, was wir jetzt miteinander besprochen haben, so eine Kernbotschaft vielleicht, wie würde dein Slogan jetzt lauten?
Wenn Insel, dann mit 500 Leuten, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay, ja.
Fällt mir jetzt was auf dem Stehgreif nicht
dann
ein.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier eine Stunde miteinander über das Thema Einsamkeit gesprochen haben, was ja ganz viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen aus ganz unterschiedlichen Gründen eben betreffen und beschäftigen kann. Und dass du mit uns das geteilt hast, was du aus der Forschung weißt, was du selber geforscht hast und auch ein bisschen hast reinblicken lassen in dein Leben. Vielen Dank für die Zeit und ein schönes Miteinander mit den Menschen auf deiner Insel.
René, vielen Dank für das Gespräch.
Liebe Podcast-Hörerin, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja am Ende dieser Folge mal überlegen, was war für dich ganz besonders spannend. Ich fand nochmal den Aspekt interessant, dass Einsamkeit ja auch eine Strategie bis zu einem gewissen Punkt sein kann und dass man nochmal selbstkritisch sich eben fragt, ab wann wird es gefährlich und ab wann muss man vielleicht auch die Strategie wechseln. Und eben auch diese Antwort, die Janosch uns relativ am Ende gegeben hat, nämlich was kann man tun gegen Einsamkeit? Gute Beziehungen pflegen. Als ich das so gehört habe, dachte ich so, ja klar, das ist ja eigentlich so einleuchtend, so logisch. Aber da kommt man vielleicht manchmal gar nicht so da drauf, weil man nur so durchzählt oder nur so ein Empfinden hat, so, ah, mir geht's irgendwie nicht gut oder mir fehlen soziale Kontakte, ich wünsche mir das anders, ich bin nicht befriedigt in den sozialen Beziehungen. Und dann sich zu überlegen, was kann ich eigentlich dafür tun, gute soziale Beziehungen zu führen. Und vielleicht ist das ja auch ein Gedanke, den du jetzt für dich am Ende dieser Folge mal genauer betrachten möchtest. Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.